Palästinenser unter israelischer Besatzung und die Entstehung einer eigenen nationalen Bewegung unter Yasser Arafat. Die Angaben zu seinem Lebenslauf sind nicht eindeutig. Auch er selbst trug mit unterschiedlichen Äußerungen dazu bei. Doch halbwegs sicher scheint, Yasser Arafat kam 1929 in Kairo auf die Welt. Sein Vater kommt aus dem Gazastreifen, seine Mutter aus Jerusalem. In den Kriegen 1948 und 1956 kämpfte Arafat als Freiwilliger. Dazwischen schloss er sein Studium ab und wurde dabei politisch immer aktiver. In Kuwait gründete der Palästinenser ein Jahr nach dem Suezkrieg zusammen mit Mitstreitern eine eigene politische Gruppe. Sie nannten sich Harakat at-Tahrir al-Falastin, was Bewegung zur Befreiung Palästinas bedeutet. Die Anfangsbuchstaben der arabischen Wörter ergeben das Wort Khataf, arabisch für Tod. Rückwärts gelesen Fatah, arabisch für Sieg. Der Palästinenser stieg zum Führer dieser Bewegung auf und sollte es bis zu seinem Tod 2004 bleiben. Sein Markenzeichen? Ein weißes Tuch mit schwarzem Muster über Kopf und Schultern hängend. Kaum ein Foto zeigt Yasser Arafat ohne die sogenannte Kufiye. Ayman Afana sollte Jahrzehnte nach der Fatah-Gründung der Bewegung beitreten. Arafat war für ihn, wie für viele andere Palästinenser, ein Idol. An den Mauern in den Flüchtlingslagern und in den palästinensischen Städten hingen Poster von ihm. Fast täglich war er in den Zeitungen zu sehen. Ich traf Arafat einmal in Gaza. Das war so, als würde mir jemand $1 Million schenken. Ich bin, seit ich mich erinnern kann, Fatah-Mitglied. Ich sah Arafat zum ersten Mal persönlich. Wir gaben uns die Hand und ich war wirklich glücklich. Das Treffen fand im Jahr 2000 statt. Arafat und seine Fatah-Partei sollten, außer bei ihren treuen Mitgliedern, bis dahin längst nicht mehr so beliebt sein. 1967 war das noch ganz anders. Die Gruppe stieß nach dem Junikrieg auf zunehmendes Interesse in der palästinensischen Bevölkerung, vor allem in den Flüchtlingslagern. Die Fatah bildete junge Männer und Frauen militärisch und politisch aus, machte sich aber gleichzeitig mit sozialen Projekten bei der breiten Bevölkerung beliebt. Das kostete Geld, doch die Finanzierung schien kein Problem zu sein. Die durch Ölverkäufe wohlhabend gewordenen Länder Kuwait und Saudi-Arabien halfen beim Aufbau der Bewegung. Das ermöglichte der Fatah Waffeneinkäufe. Man konnte sich vor allem aus sowjetischen Rüstungsbeständen versorgen. In Ländern wie Syrien und vor allem Jordanien wurden die Fatah-Kämpfer ausgebildet. Das Beschaffen von Waffen wie der sowjetischen Kalaschnikow war nach dem Junikrieg 1967 ein leichtes. Die Armeen des Nahen Ostens waren noch immer aufgerüstet. Der Schwarzmarkt war überfüllt mit nicht mehr benötigten Waffen. Die Fatah verstand sich als weltliche und nicht als religiöse Bewegung. Hussein Abu Akhlayel arbeitet für die Gruppe im Gazastreifen. Ich schloss mich der Fatah an. Sie ist sehr vielseitig. Es gibt muslimische Gruppen, liberale oder kommunistische. Alle Teile der palästinensischen Bevölkerung sind darin vertreten. Aber unser gemeinsames Ziel ist die Befreiung von Palästina. Wir tun alles, um das zu erreichen. In Israel und den besetzten Gebieten Ost-Jerusalem, Westjordanland und Gazastreifen arbeitete die Fatah streng geheim. Die Mitglieder standen auf den Fahndungslisten der israelischen Armee. Die Gruppe baute Waffenlager, Büros und Schulungscamps daher im benachbarten Jordanien auf. Die ägyptische Sinai-Halbinsel war von israelischen Soldaten besetzt. Jordanien dagegen hatte eine lange, schwer zu bewachende Grenze zu den besetzten Gebieten. Von Jordanien aus konnten Waffen und palästinensische Kämpfer leicht in das Westjordanland gebracht werden. Das brachte König Hussein in Schwierigkeiten. Der jordanische Herrscher sah seine Macht gefährdet. Immer mehr Palästinenser in seinem Land schlossen sich den Widerstandsgruppen an. Immer weniger identifizierten sich mit seinem Königreich. Vor einem Umsturz konnte der jordanische Monarch nicht sicher sein. Husseins größte Sorge war dabei die Palästinensische Befreiungsorganisation, kurz PLO, aus dem Englischen für Palestine Liberation Organization. Sie unterhielt Büros in Amman, Jordaniens Hauptstadt. Mehrere arabische Staaten hatten die PLO auf einer Gipfelkonferenz der Arabischen Liga 1964 ins Leben gerufen. Sie entwickelte sich zu einer Dachorganisation der verschiedenen palästinensischen Parteien und Bewegungen. Die PLO sollte die Interessen aller Palästinenser vertreten, also auch der palästinensischen Flüchtlinge, die in anderen Ländern lebten. Yasser Arafat stand als Vertreter der Fatah auch bald an der Spitze der PLO. Von 1969 bis zu seinem Tod im November 2004 sollte er den Vorsitz innehaben. Der größte Förderer der PLO in ihrer Gründungszeit war der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser, der schon seit Jahren palästinensische Kämpfer unterstützte. Die PLO verabschiedete in den 1960ern ihr Grundsatzprogramm, die Palästinensische Nationalcharta.
Die Palästinensische Nationalcharta. Das Programm der PLO in der Fassung von 1968. Palästina ist das Heimatland des arabisch-palästinensischen Volkes. Es ist ein unteilbarer Teil des arabischen Heimatlandes und das palästinensische Volk ist ein integraler Bestandteil der arabischen Nation. Die Juden, die bis zum Beginn der zionistischen Invasion normalerweise in Palästina ansässig waren, werden als Palästinenser betrachtet. Es müssen alle Mittel der Information und der Erziehung eingesetzt werden, um den Palästinenser mit seinem Land so tiefgreifend vertraut zu machen, wie es geistig und materiell möglich ist. Er muss auf den bewaffneten Kampf vorbereitet werden und bereit sein, seinen Reichtum und sein Leben zu opfern, um sein Heimatland zurückzugewinnen und seine Befreiung herbeizuführen. Der bewaffnete Kampf ist der einzige Weg zur Befreiung Palästinas. Die Teilung Palästinas im Jahr 1947 und die Gründung des Staates Israel sind unabhängig von der Zeit völlig illegal.
Dem jordanischen König bereiteten die radikalen Palästinensergruppen zunehmend Probleme. Sie forderten sein Gewaltmonopol heraus. Denn er war nach dem Junikrieg 1967 und dem Verlust des Westjordanlands geschwächt. Im September 1970 planten sie gar ein Attentat auf ihn, das gerade noch vereitelt werden konnte. Von da an ging König Hussein mit aller Härte gegen die palästinensischen Gruppen in seinem Land vor. Der jordanische Monarch verhängte das Kriegsrecht und die jordanische Armee bekämpfte die Aktivisten und Kämpfer der PLO. Es kam zu bürgerkriegsartigen Zuständen auf den Straßen von Amman. Zugleich hatten radikale Palästinenser mehrere Passagierflugzeuge entführt. Die Palästinenser sprechen vom Schwarzen September. Die PLO musste das Königreich verlassen. Dies bedeutete jedoch nicht das Ende der Organisation. Die PLO errichtete ihren neuen Sitz in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Eine Gruppe erregte zu dieser Zeit besondere Aufmerksamkeit. Die Volksfront für die Befreiung Palästinas, kurz PFLP, Englisch für Popular Front for the Liberation of Palestine. Die PFLP war wie die Fatah in der PLO vertreten. George Abbas hatte die Gruppe 1967 nach dem Junikrieg gegründet. Seine Eltern gehörten als christliche Palästinenser zu einer, wenn auch einflussreichen, Minderheit. Die meisten Bewohner der besetzten palästinensischen Gebiete waren auch damals Muslime. Als junger Mann flüchtete Abbas während des ersten arabisch-israelischen Krieges 1948-1949 von Palästina in den Libanon. Dort studierte er Medizin und ging in die Politik. Das erklärte Ziel der PFLP war ein vereinigter arabischer Staat. Israel hatte nach Ansichten der radikalen Gruppe keine Existenzberechtigung. Westliche Staaten sollten keinen Einfluss mehr auf die Region nehmen. Für weltweites Aufsehen sorgte die Gruppe Schwarzer September, der Mitglieder von Fatah und PFLP angehörten. Der Name sollte an den September 1970 in Jordanien erinnern, als die radikalen palästinensischen Organisationen das Land verlassen mussten. 8 Aktivisten des Schwarzen September drangen während der Olympischen Sommerspiele 1972 in München in das Quartier der israelischen Athleten ein. Dort nahmen sie 11 Israelis als Geiseln. Die Gruppe forderte unter anderem die Freilassung von über 200 in Israel inhaftierten Palästinensern. Die Geiselnahme endete in einem Blutbad, bei dem alle 11 israelischen Sportler, 5 der 8 Mitglieder des Schwarzen September und ein deutscher Polizist ums Leben kamen. Steven Spielbergs Film München zeigt die Ereignisse dieser Tage. Der Schwerpunkt des Films liegt aber auf der israelischen Militäroperation Zorn Gottes. Agenten des israelischen Geheimdienstes Mossad spürten die mutmaßlichen Drahtzieher der Geiselnahme weltweit auf und töteten sie. Die Palästinenser hatten international durch ihre Attentate an Sympathie und Unterstützung eingebüßt. Auch nahmen Konflikte zwischen palästinensischen Gruppen zu. Arafat bekam das zu spüren und versuchte sich, ob aus politischem Kalkül oder echten Bedenken, vom internationalen Terrorismus zu distanzieren. Das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser fand auf dem radikalen Weg jedenfalls keine weltweite Fürsprache. Die Entführungen und Gewaltaktionen, zum Beispiel bei der PFLP, hatten selbst bei eigenen Mitgliedern für Unmut gesorgt. Hinzu kamen interne Streitereien. Eine Splittergruppe hatte sich bereits 1969 gegründet und DFLP genannt. Doch auch sie schwor der Gewalt keineswegs ab. Das D steht für demokratisch, DFLP, Englisch für Democratic Front for the Liberation of Palestine. Nazmi al-Jube gehörte ihr an. Der Palästinenser aus Ost-Jerusalem hatte in der Schulzeit seine ersten politischen Erfahrungen gesammelt. Ein Lehrer hat mich beeinflusst und ich ging in die Politik. Ich trat der Kommunistischen Partei Jordaniens bei. Aber jede Form von Organisation war in Israel verboten. Wir verteilten Zeitungen. Die wurden heimlich gedruckt. Darin wollten wir das Bewusstsein gegen die Besatzer stärken. Ich war ein guter Redner. Jeden zweiten oder dritten Tag konnten wir einen kleinen Protest organisieren. Die Besatzer wollten Normalität schaffen. Das wollten wir verhindern. Die israelische Regierung war dazu entschlossen, mit allen Mitteln gegen Demonstrationen vorzugehen. Die Kämpfe zwischen Palästinensern und der israelischen Armee endeten oft blutig. Nazmi al-Jube kann sich an die Auseinandersetzungen erinnern. Die Soldaten kamen und wir warfen Steine. Sie benutzten Tränengas oder griffen uns auf Pferden mit Stöcken an. Ich war 30 Monate lang in verschiedenen Gefängnissen inhaftiert. Das Urteil lautete: Bildung einer illegalen Organisation. Manchmal verhafteten mich die Soldaten jede zweite Woche, immer wenn das Land in Unruhe war. Ich war mehrere Male in Administrativhaft, Haft ohne Anklage und Gerichtsverfahren. Ich lernte im Gefängnis Hebräisch, denn jeder brachte jedem etwas bei. Ich unterrichtete Geschichte und Kunst. Die Palästinensergruppen verwenden oft Symbole, die zeigen, um was es ihnen geht und wie es erreicht werden soll. Beim Emblem der Fatah sind 2 sich kreuzende Gewehre zu sehen, eine Handgranate und dahinter, wie beim Symbol der PFLP, die historische Landkarte Palästinas ohne den existierenden Staat Israel.